DW Menschen und Märkte.
Milliardenpoker. In Deutschland hat die 5G-Auktion begonnen. Wachstumssorgen. Die Wirtschaftsweisen korrigieren ihre Prognose nach unten. Haushaltskritik. Nicht alle sollen den Gürtel enger schnallen. Außerdem Agrarstreitigkeiten. Die Bauern in der EU sollen künftig grüner werden. Und US-Bankenboom. Banken florieren im 10. Jahr nach der Finanzkrise. Das sind unsere Themen in der Wirtschaft. Mein Name ist Insa Wrede. So heißt die fünfte Mobilfunkgeneration, mit der Daten quasi in Echtzeit übertragen werden sollen. 4 Netzbetreiber bieten bei der Versteigerung der Frequenzen in Deutschland mit. Wer hier den Zuschlag erhält, muss anschließend aber noch in den Netzausbau investieren. Um Deutschland flächendeckend mit 5G zu versorgen, seien um die 60 Milliarden Euro nötig, heißt es von den großen Mobilfunknetzbetreibern. Auch wenn es um die Zukunft und um Milliarden geht. Die Auktion startete heute eher altmodisch. Andreas Reinhardt.
Ein schmuckloser Vortragssaal in einer ehemaligen Kaserne im Mainzer Stadtteil Gonsenheim. Hunderte Journalisten warten eng gedrängt in der Außenstelle der Bundesnetzagentur darauf, dass die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen beginnt. Blitzlichtgewitter. Behördenchef Fuhrmann sagte, ein so großes Interesse habe er noch nicht erlebt. Um kurz nach 10 Uhr drückt er zum Start der Auktion symbolisch einen Knopf an einer alten Stoppuhr, die schon im Jahr 2000 im Einsatz war. Fuhrmann hob die Bedeutung der Frequenzen für die Wirtschaft hervor.
Die Frequenzen, die wir heute versteigern, die haben ja bestimmte Eigenschaften, physikalische Eigenschaften, kurze Reichweite, deswegen sind sie für die Fläche nicht so geeignet, aber eben eine sehr hohe Datenrate, eine sehr kurze Latenzzeit, und das bedeutet, die sind besonders interessant für die Industrie, und deswegen ist die Industrie auch sehr daran interessiert und wir natürlich auch, denn Deutschland mit einem Industrieanteil von um 25% ist ein führendes Industrieland und wir wollen mit dieser Technologie vorne dabei sein.
Vernetzte Fabriken, autonom fahrende Autos, dafür braucht die Industrie 5G. Ein Netz, das 100-mal schneller ist und Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht. Der Privatanwender merkt mit einem neuen 5G-Smartphone wohl erstmal keinen großen Unterschied bei der Geschwindigkeit. Wohl aber, wenn er in größeren Menschenmengen unterwegs ist, wie in einem Fußballstadion. Da funktionieren bei 5G Anwendungen von Telefon und Internet einfach so. Die Frequenzen, die ab heute versteigert werden, dürfen ab 2021 genutzt werden. Die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und eine Tochter von United Internet aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur bieten mit.
Ja, 4 Bieter wird der Wettbewerb natürlich stärker. Wir sind sehr gespannt darauf. Wir freuen uns, dass es einen 4. Bieter gibt. Es ist ja vorher vielfach gemunkelt worden, dass das gar nicht geht in dieser Situation und bei den Auflagen. Aber ich glaube, wir haben das so gut hinbekommen, dass in der Tat ein 4. sich dafür interessiert.
Vertreter der mitbietenden Unternehmen sagten, sie freuten sich auf die Auktion und zeigten sich zuversichtlich, dass sie am Ende möglichst viele der begehrten Frequenzen ersteigern. Denn für die Netzbetreiber sind sie die Basis fürs Geschäft. Valentina Deiber von Telefonica.
5G ist die nächste Mobilfunkgeneration, es ist die Zukunft und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir heute die Grundlagen uns reservieren oder in den kommenden Wochen, um in das Netz der Zukunft zu investieren.
Das sieht Philipp Schidera von der Deutschen Telekom ähnlich.
Sie ist der Schlüssel für die Zukunft, die digitale Zukunft des Standorts Deutschland. Mit 5G sind sehr kurze Antwortzeiten möglich, sehr große Datenübertragungsraten möglich und das ist wichtig, vor allem für Industrieanwendungen.
Mit den Frequenzen ersteigern die Unternehmen eine Verpflichtung, das Netz auszubauen. Bis Ende 2022 müssen 98% der Haushalte mit 5G versorgt sein, sowie große Fernstraßen, Schienen und Wasserwege. Dafür sind die Frequenzen aus dieser Versteigerung weniger geeignet. Daher hatten die bietenden Unternehmen gegen die Auflagen geklagt. Dass die Auktion im Nachhinein von Gerichten gekippt wird, glaubt der Präsident der Bundesnetzagentur Hohmann nicht.
Von der Entscheidung zu den Eilrechtsanträgen, die sind nicht einfach nur abgelehnt worden, sondern da ist auch schon sehr viel Begründung reingeschrieben worden, gerade zu den Punkten, die dann von den Unternehmen kritisiert worden sind, sodass ich relativ zuversichtlich bin, dass wir auch in letzter Instanz dann obsiegen werden.
Andreas Reinhardt vom Start der 5G-Auktion. So viel Geld wie bei der Frequenzauktion im Jahr 2000 wird diesmal nicht zusammenkommen. Statt der knapp 51 Milliarden Euro werden es wohl diesmal eher 4 bis 5 Milliarden werden. Die fließen dann in den Staatshaushalt und sollen für die Digitalisierung eingesetzt werden. Von schnelleren Netzen erwartet die Politik einen kräftigen Wachstumsschub. Und den kann Deutschland gut gebrauchen, wie David Zions berichtet.
Die Zahlen der Wirtschaftsweisen sind ernüchternd. In diesem Jahr rechnen sie mit einem Wachstum von gerade mal 0,8%. Noch vor einem halben Jahr waren die Forscher von einem deutlich höheren Wachstum ausgegangen. Auch viele andere Wirtschaftsforscher hatten ihre Prognosen kürzlich nach unten korrigiert. Immerhin, im kommenden Jahr soll es mit 1,7% wieder kräftiger bergauf gehen, sagen die Wirtschaftsweisen vorher. Einer der Gründe, 2020 gibt es besonders viele Arbeitstage. Ärgerlich für viele Arbeitnehmer, aber gut für die Wirtschaft. Große Risiken sehen die Wirtschaftsweisen im Brexit, im schwächeren Wachstum in China und in den Handelskonflikten. Sie warnen vor einer Spirale von protektionistischen Maßnahmen, also zum Beispiel vor US-Zöllen auf deutsche Autos. In so einem Fall könne es sogar passieren, dass die deutsche Wirtschaft nicht mehr wächst, sondern schrumpft. Für die Eurozone rechnen die Wirtschaftsweisen ebenfalls mit einem niedrigeren Wachstum. Mit 1,2% soll es in diesem Jahr aber noch über dem in Deutschland liegen.
David Zajons mit den Wachstumsaussichten in Deutschland. Weniger Wachstum bedeutet weniger Steuereinnahmen. Um die schwarze Null zu halten, ordnete Finanzminister Olaf Scholz daher an, dass der Gürtel enger geschnallt werden muss. Am Mittwoch wird er im Kabinett den Haushaltsentwurf für 2020 vorstellen. Da nicht alle gleich stark von den Kürzungen betroffen sind, regt sich vorab schon Widerstand. Alfred Schmidt.
Der Streit ums Geld ist voll entbrannt. Bundesfinanzminister Scholz hat allen Ministerien verkündet, dass sie sparen müssen, und zwar unterschiedlich stark. Deshalb kommt der Protest auch in unterschiedlicher Lautstärke.
Warum beschwert sich die Verteidigungsministerin?
Ursula von der Leyen hat zwei Hauptargumente gegen die Sparpläne des Bundesfinanzministers. Sie sagt, sie müsse erstens ihre Verpflichtungen gegenüber der NATO einhalten. Und die besagen nun mal, dass Deutschland in den kommenden Jahren auf das Ziel zusteuert, 1,5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Geht es aber nach den jetzigen Haushaltsplänen, wäre das Gegenteil der Fall. Schrittweise würde man Richtung 1,3% gehen und dann darunter. Das Gegenargument von Olaf Scholz lautet, die Verteidigung hat gerade erst ein dickes Plus bekommen. Da kontert von der Leyen mit ihrem zweiten Argument, die Bundeswehr müsse ohnehin renoviert werden. Mal sehen, wer sich durchsetzt.
Warum beschwert sich der Entwicklungsminister?
Auch hier kommen internationale Verpflichtungen ins Spiel, zum Beispiel der Investitionsfonds für Afrika. Den hat die Bundeskanzlerin im Herbst versprochen und Entwicklungsminister Müller pocht darauf, dass es dabei bleiben soll. Deutschland müsse seine Versprechen halten. Dagegen will Finanzminister Scholz die deutschen Entwicklungsausgaben auf dem Stand von 2019 belassen. Das wären 10,2 Milliarden Euro, also in der Größenordnung von 0,5% der deutschen Wirtschaftsleistung. 0,7% fordert dagegen Entwicklungsminister Müller und bekommt Applaus von zahlreichen Hilfsorganisationen.
Warum beschweren sich praktisch alle unionsgeführten Ministerien?
Unterm Strich fällt auf, dass die Ministerien, die von CDU und CSU geführt werden, mehr sparen sollen als die SPD-Ministerien. Ist das nun ein unglücklicher Zufall oder ein fieser Plan? Jedenfalls kommt noch verschärfend hinzu, dass Umweltministerin Schulze, SPD, den Ministerien Klimaziele zuweisen will. Auch hier kommen die Unionsgeführten schlechter weg. In dem Thema steckt noch viel Zündstoff.
Welche Rolle spielen teure Projekte dabei?
Die Bundesregierung hat einiges vor, was viel kosten wird. Der Ausstieg aus der Kohlestromerzeugung, eine mögliche Grundrente für Geringverdienende und generell die Renten für Ostdeutsche, die da einen klaren Bedarf haben. Aus dem Bundesfinanzministerium heißt es, die Grundrente sei in den Eckwerten zum aktuellen Haushalt noch nicht eingerechnet. Denkbar ist es also, dass Minister Scholz hier mit Kalkül vorgeht. Nach dem Motto, wenn alle schön sparen, können wir den Kohlekompromiss und die Renten leichter finanzieren. Aber es wäre fast unfair, das zu unterstellen. Klar ist auch, dass die Zahlen sich nochmal ändern, wenn im Mai die nächste Steuerschätzung kommt. Dann kommen nochmal neue Karten ins Spiel.
Alfred Schmidt über deutsche Sparpläne. Auch bei der EU soll weniger Geld ausgegeben werden. Und so wurde am Montag über die Agrarreform diskutiert. Derzeit fließen rund 40% des EU-Haushalts in die Taschen europäischer Bauern. Künftig soll es weniger werden und der Geldregen aus Brüssel soll den Umweltschutz stärker belohnen. Holger Beckmann.
Die Bauern kosten Europa viel Geld. Knapp 60 Milliarden Euro werden im EU-Haushalt derzeit für die Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe bereitgestellt. Wenn Großbritannien die EU tatsächlich verlässt, dann fällt ein großer Nettozahler weg. Schon allein deshalb soll das Agrarbudget künftig sinken, sagt die EU-Kommission. Und zwar von derzeit rund 38% der gesamten Ausgaben auf dann nur noch 28. Für EU-Agrarkommissar Phil Hogan ist diese Kürzung eine Mammutaufgabe. Schon seit Jahren versucht er deshalb, die EU-Förderpolitik für Landwirte neu auszurichten. Der Ire will Europas Landwirtschaft zukunftsfest machen, denn er ist davon überzeugt, dass sie eine Schlüsselrolle spielt für Erfolg oder Misserfolg der gesamten EU. Ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir europaweit unsere europäischen Ziele ernst nehmen, dann brauchen wir dafür unsere Landwirtschaft, und zwar auf dem ganzen Kontinent. Landwirte sind entscheidend dafür, dass wir in Europa weder in der Umweltpolitik noch beim Wirtschaftswachstum eine Rückentwicklung erleben. Environmental degradation. Sagt Phil Hogan. Mit einer grundlegenden Reform der europäischen Agrarpolitik will er dafür sorgen, dass künftig vor allem kleinere und ökologischer wirtschaftende Agrarbetriebe mehr Geld aus dem EU-Agrartopf bekommen, größere und auf Massenproduktion orientierte dafür weniger. Im Saldo soll sich dabei die gesamte Fördersumme reduzieren. Vorgesehen ist dafür eine Kappung der Direktzahlung der Fördermittel an die Agrarbetriebe. Denn bisher gilt, wer mehr Fläche hat, bekommt mehr Geld. Eine grünere Landwirtschaft lässt sich mit diesem Prinzip allerdings kaum realisieren. Beim Treffen der europäischen Agrarminister in Brüssel machte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner aus deutscher Sicht allerdings deutlich, dass es nicht richtig sei, diese Zahlungen auf eine Höchstgrenze zu reduzieren.
Für Deutschland mache ich klar, dass aufgrund unserer unterschiedlichen Strukturen in Deutschland der Betriebe eine verpflichtende Kappung nicht der richtige Weg ist. Denn fakultativ, dass das Geld auch verbleibt in den einzelnen Regionen, ist für uns wichtig.
Denn eine Begrenzung der maximalen Fördersumme auf 100.000 Euro jährlich, wie die Kommission sie derzeit plant, würde bedeuten, dass Regionen mit großen industriell ausgerichteten Agrarbetrieben künftig insgesamt weniger Geld aus Brüssel bekommen. Jedenfalls dann, wenn aus den Großbetrieben nicht nach und nach kleinere Höfe werden sollten. Grundsätzlich stelle sie sich aber nicht gegen eine Reform der Agrarpolitik, sagt Klöckner.
Was ich gut und richtig finde, ist das Engagement für die stärkere Unterstützung der ersten Hektare. Das unterstützt die kleinen und mittleren Betriebe, wenn es auch um Umverteilungsprämien geht.
Mit dieser Art der Förderung sollen vor allem kleinere Betriebe im Verhältnis zu größeren besser gestellt werden. Je kleiner der Hof, desto stärker dabei nämlich die Subvention. Hinzu kommen soll dann noch eine Fokussierung auf mehr ökologische landwirtschaftliche Produktion, die sogenannte grüne Architektur. Darüber haben die Landwirtschaftsminister in Brüssel allerdings nicht gesprochen. Denn der Konflikt um die Gesamtreform ist zwischen den Mitgliedsländern so groß, dass man sich lieber scheibchenweise voranarbeitet. Und mit greifbaren Ergebnissen noch vor der Europawahl wird bei alledem ohnehin nicht gerechnet.
Holger Beckmann zur EU-Agrarreform. Die in den USA ausgelöste Finanzkrise im Jahr 2008 hat der Weltwirtschaft schwer zugesetzt. In den USA und in anderen Ländern wurden einige Banken vom Staat gerettet, andere gingen in die Pleite. Dem Wildwuchs im Finanzsystem wurde weltweit mit stärkerer Regulierung begegnet. Kai Clement berichtet darüber, was das mit den amerikanischen Banken im 10. Jahr nach der großen Krise gemacht hat.
The Dow traders are standing there watching in amazement. I don't blame them.
Immobilienblase, Bankenkrise, war da nicht was im Jahr 2008, was selbst den Präsidenten vor die Kameras trieb?
Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. We are in the midst of a serious financial crisis.
Zum Jahrestag, 10 Jahre später, aber schien es eine andere Welt zu sein, ein anderes Zeitalter. Da sprechen Branchenvertreter wie JP Morgan Chase-Chef Jamie Dimon oder Brancheninsider wie Dick Bowie von Rafferty Capital Markets nicht mehr von einer Katastrophe. Nein, sie sprechen 2018 von einem goldenen Zeitalter für Banken mit stetig wachsenden Umsätzen.
I think the banks are entering a, so to speak, golden age in which they're going to be able to earn, you know, consistent increases in earnings.
Mitte Januar haben die großen US-Banken ihre Zahlen für das Schlussquartal des vergangenen Jahres vorgelegt. JP Morgan etwa hat rund 7 Milliarden Dollar verdient, mehr als je zuvor. Die Citigroup hat ihren Gewinn um 14% steigern können. Bankenanalyst Mike Mayo sprach schon vor einem Jahr von Frühlingsgefühlen für die Citigroup nach 20 Winterjahren.
It's even springtime for Citigroup after 20 years of winter.
Aktuell profitieren die amerikanischen Geldhäuser stark von Donald Trumps Steuerreform, vor allem der deutlich gesenkten Körperschaftssteuer. Der US-Präsident steht zudem für eine Rücknahme von Bankenregulierung und er wird nicht müde, die ökonomische Entwicklung als Beleg für den Erfolg seiner Politik zu nehmen. Hier gibt er einmal mehr ein Interview vor seinem abflugbereiten Hubschrauber. Die Wirtschaft ist sehr, sehr stark. Der Aktienmarkt war in den vergangenen Monaten großartig. Seit meiner Wahl hat der fast 50% zugelegt. Darüber bin ich natürlich sehr froh. Diese allgemeinen Wirtschaftsdaten nützen natürlich auch den Banken, während in Europa Brexit, der Haushaltsstreit mit Italien und griechische Schuldenkrisen stimmungstrüber sind. Im internationalen Bankenranking führt derzeit China ganz klar mit seinen Big Four, den großen vier, allesamt Staatsbanken mit Staatsgeld. Die US-Amerikaner steigen ein auf Platz 6 mit JP Morgan Chase, der Bank of America auf Platz 9. Die Deutsche Bank belegt erst den 15. Platz. Warum? Nach der Immobilienkrise war in Amerika einiges anders als in Europa. So konnten sich die Banken in den USA nicht aussuchen, ob sie Staatshilfe nehmen oder nicht. Sie bekamen sie geradezu zwangsweise verordnet. Sie seien besser vorbereitet auf regnerische Zeiten, sagt Gretchen Morgenson vom Wall Street Journal im Gespräch mit dem Sender CBS.
Well, the banks are much more well capitalized. They have a lot more money set aside for a rainy day than they did leading up to the crisis.
Dividenden und Bonusse waren tabu, bis die Banken ihren Stresstest bestanden hatten. In Deutschland dagegen mussten die Institute Kapitalhilfen eigens beantragen. Die Europäer sind auch über ein Jahrzehnt später noch mit Rechtskosten und Abschreibungen belastet. Zudem ist der europäische Bankenmarkt viel kleinteiliger als in den USA. Die Amerikaner dagegen haben einen großen, homogenen Heimatmarkt und damit, ob vor oder nach der Krise, ganz klar ein paar Schwergewichte, darunter die Bank of America, JP Morgan und die Citigroup. Allerdings, mahnt Morgenson, habe die US-Politik der Bankenrettung nach der Krise auch ein fatales Signal gesetzt. Indem niemand von den hochrangigen Bankenmanagern rechtlich verfolgt wurde, gab es eine klare Botschaft. Ihr hochriskantes Verhalten, das das ganze Finanzsystem aufs Spiel gesetzt hat, dieses Verhalten wird nicht bestraft. Um die so machtvollen Institutionen hat man sich gekümmert, nicht aber um machtlose Einzelne.
Kai Clement über neue goldene Zeiten bei den US-Banken. Damit sind wir am Ende unserer Wirtschaftssendung am Dienstag. In der Technik war Jürgen Kuhn. Mein Name ist Insa Wrede. Wir bedanken uns fürs Zuhören und seien Sie morgen wieder dabei.
Das war ein Podcast der DW.